Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich bringe ganz herzliche Grüße mit von der Malachi-Konferenz, die wir diese Woche in Zavestein wieder begangen haben mit Bibelarbeiten zum Römerbrief. Und im Rahmen seines Vortrags, seiner Bibelarbeit, hat unser lieber Freund Johannes Pflaum dort eine Geschichte erzählt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Eine Kindheitsgeschichte, die am Anfang stehen soll, zumal sie einen interessanten Bezug zu unserem Thema heute Morgen hat. Ich darf das ruhig erzählen, weil Johannes es in Zavestein ja auch öffentlich berichtet hat. Also er sagte dort, er wäre als Schüler in jungen Jahren manchmal etwas abwesend und verträumt gewesen. Und Englisch sei nicht gerade sein Lieblingsfach gewesen. Und da hätte er manchmal den Unterricht gewissermaßen, wie er sagte, nur wie durch einen Nebel wahrgenommen. Und irgendwann sei dann im Schulbuch auch das Thema Fast Food drangekommen. Also Sie wissen, diese diversen Ketten. Und das haben Sie dann auch behandelt mit Ihrem Englischbuch. Und während dieser Zeit gab es dann mal wieder ein Familientreffen im Hause Pflaum. Der Onkel war zu Besuch. Klein Johannes im Kreise seiner Geschwister und Cousinen. Und irgendwann kam dann die Sprache auf Fast Food. Und Johannes wollte nun sein neues Wissen einbringen. Als einer der Jüngeren, auch nicht ganz untergehen im Gespräch. Und so sagt er, na klar, bei Fast Food, da gibt es Hamburger, aber es gibt auch Duisburger. Ungläubiges Staunen im weiten Rund. Ich nehme an, er kannte Duisburg, weil die damals in der Bundesliga spielten. Aber Duisburger, dachten die, ist unmöglich. Aber unser Johannes ließ sich nicht so schnell beirren. Ich werde es euch beweisen, sagte er. Er holte entschlossen sein Englischbuch aus dem Kinderzimmer und schlug es vor den Augen der anderen auf und las dann zu seinem eigenen Entsetzen: Die bekannteste Form des Fastfoods sind Hamburger und Cheeseburger. Also Cheeseburger oder Duisburger, da war das Gelächter natürlich sehr groß und die falsche Behauptung von Johannes umgehend entlarvt. Der Blick ins richtige Buch hat es zweifelsfrei bewiesen. Es handelte sich eben nicht um Duisburger, sondern um Cheeseburger. Und die Tatsache, dass jemand etwas felsenfest behauptet, bedeutet eben noch lange nicht, dass er auch die Wahrheit sagt. Und genau diese Gefahr sieht Paulus auf die Christen in Rom und nicht nur dort zukommen. Gefahr im Vollzug und im Verzug. Und nicht alle reagieren mit Gelächter dort, wie die Leute über Johannes Duisburger, sondern sie gehen diesen Sprüchemachern auf den Leim. Das ist die Gefahr. Und damit beginnt unser Predigttext heute Morgen. Es ist nochmal ein heftiger Themenwechsel, den Paulus zwischen Vers 16 und Vers 17 vornimmt. Eben noch, und ich erinnere an letzten Sonntag, eben noch war man gerührt und innerlich davon bewegt, wie der Apostel die Einheit der Gemeinde Jesu nicht nur beschworen, sondern geradezu gefeiert hat. Wir hatten diese lange Grußliste letzten Sonntag studiert und gesehen, mit welcher Anteilnahme, mit welchem Herzblut der Apostel wirklich diese einzelnen Leute im Blick hatte. Wie er etwas über sie wusste, wie er Anteil genommen hat. Und wir hatten das gelesen. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Denn nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epänedus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist, also der Erste, der sich da bekehrt hat. Und so geht das dann weiter. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter, und meinen geliebten Stachys und Rufus, den Auserwählten, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Unterschiedlichste Menschen, Juden, Christen, Heiden, Christen, ehemalige Sklaven, Leute, die aus gehobeneren sozialen Hintergründen kamen. Es ist eine Liste der Erlösten, es ist eine Liste der Tätigen, also derer, die sich einsetzen für den Herrn und seine Gemeinde. Und wir sahen, es ist eine Liste der Verbundenen, all derer, die über alle Unterschiede hinweg verbunden waren, dadurch, dass sie zu Jesus gehörten. Und beinahe rechnet man damit, dass der Römerbrief hier schon zum Abschluss kommen könnte. Aber dann, unmittelbar im nächsten Vers, macht der Apostel nochmal ein neues Fass auf. Oder wir sollten vielleicht besser sagen, der Heilige Geist legt ihm noch einen Gedanken aufs Herz, der auf keinen Fall vergessen werden darf. Das ist ja kein Privatbrief, den er hier schreibt. Er weiß ja, das ist ein apostolisches Schreiben. Er weiß, Gott gibt hier sein Wort. Und die Sache ist so lebenswichtig für die Gemeinde, dass Paulus dafür sogar riskiert, die harmonische Stimmung nochmal aufzuscheuchen. Und dabei treibt ihn die gleiche Liebe zu den Geschwistern wie in den Versen zuvor. Es macht ihm bestimmt keine Freude, das zu schreiben, was er jetzt schreibt. Aber er weiß, es ist nötig. Und deswegen nimmt er diese Mühe auf sich. Und wir wollen jetzt lesen, was er in diesen Versen 17 bis 20 geschrieben hat, Römer 16. Und Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstblatt. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, und die Schwestern wissen, wir sind immer mit eingeschlossen, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem, oder in Kürze kann man sagen, den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Herr, so hilf uns, dass wir verstehen, was du mit diesem Wort in unsere Situation hinein sagen willst. Amen. Wo Paulus vorher die Arme weit geöffnet hatte, grüßt den, grüßt jenen, wie gut, dass wir in Christus zusammengehören dürfen. Wo er sie vorher weit geöffnet hatte, da fordert Paulus nun, bestimmten Leuten gegenüber einen klaren Trennstrich zu ziehen. Meidet sie, sagt er. Klare Kante zeigen. Weil Paulus mit einer von Gott geschenkten Klarheit sieht und weiß, dieses kostbare Geschenk der Gemeinde ist kein Märchenidyll. Die Gemeinde ist kein Märchenidyll, das in einer frommen Sonderwelt existiert, wo ihm nichts passieren kann. Sondern genau das Gegenteil ist wahr. Solange die Gemeinde Jesu in dieser Welt lebt, wird sie bis aufs Messer bekämpft werden. Und davor dürfen wir nicht die Augen verschließen, sagt Paulus. Auch wenn Vers 16 ein noch so schöner, stimmungsvoller Abschluss gewesen wäre. Es wäre von Seiten des Paulus sogar lieblos gegenüber der Gemeinde, diese Tatsache zu verdrängen oder zu verschweigen, weil er ihr dann die Chance nehme, sich dagegen zu wehren und sich davor zu schützen. John MacArthur hat den großen Abschnitt, Kapitel 16, 1 bis 24, also Römer 16, 1 bis 24, unter die Gesamtüberschrift gestellt in seinem Kommentar, Liebe zu den Heiligen, Love for the Saints. Und auch unser Teilabschnitt, so John MacArthur, gehört unter diese Überschrift mit drunter. Und er schreibt dort Folgendes, Zitat. Es gehört zum Wesen der Liebe, jene, die man liebt, vor drohendem Unheil zu warnen. Die größte Gefahr für Gläubige droht ihnen von jenen, die Gottes Wahrheit, in der sie leben, unterhöhlen und verfälschen. Liebe ist immer bereit, alles Böse zu vergeben. Aber Liebe darf das Böse niemals stillschweigend dulden oder gar ignorieren, besonders in der Gemeinde. Und deshalb befand Paulus es für notwendig, diese Warnung mitten in seine liebevollen Grüße einzufügen. Jemanden wirklich zu lieben, bedeutet danach zu streben, was gut für ihn ist, und allem zu wehren, was ihm schaden könnte. Zitat Ende. Geschrieben aus Liebe, auch diese Verse. Und die spannende Frage ist nun, worin sieht Paulus die größte Gefahr für die Einheit der Gemeinde? Es ist nicht die einzige Gefahr, er wird an anderen Punkten, an anderen Versen auch andere Gefahren nennen. Aber es ist jene, von der er überzeugt ist, dass sie hier am Ende nochmal besonders genannt werden muss. Woher kommt die größte Gefahr? Und wir sehen, es sind einzelne Personen. Personen, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, Vers 17. Es sind Personen, die dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, Vers 18 am Anfang. Und sie verführen die Herzen der Arglosen, Vers 18 am Ende. Und mit anderen Worten, diese Leute vergehen sich an der Einheit der Gemeinde, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken. Sie vergehen sich an der Ehre Jesu Christi, sie dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, und sie vergehen sich an den Herzen einzelner Gläubiger und verführen die Herzen der Arglosen. Und darum muss die Gemeinde in solchen Fällen wachsam sein und besonnen reagieren. Aber wie kann das geschehen? Dafür entfaltet Paulus jetzt eine Strategie in diesen Versen, eine Strategie, die man in drei Schritten zusammenfassen kann. Erster Schritt, entdecke die Zerstörer. Also, wenn Sie mitschreiben, erster Schritt, entdecke die Zerstörer. Das ist Vers 17. Da sagt Paulus, gebt Acht. Und er stellt ihm zuvor diese flehentliche Ermahnung. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Er sagt nicht einfach nur, gebt Acht, sondern sagt, ich, ich,
Ich weise euch dringendst darauf hin.
Gebt Acht. Habt ein Auge auf diese Leute. Macht sie ausfindig. Da steht im Griechischen das Wort skopeo. Erkennt sie. Schaut gründlich hin. Schaut nicht an ihnen vorbei. Ignoriert sie nicht. Unterschätzt sie nicht in ihrer Wirkung. Skopeo, das Nomen, also das Hauptwort, das von diesem Verb abgeleitet ist, steckt auch in Wörtern wie Teleskop oder Mikroskop. Also das sind Instrumente, die uns dabei helfen sollen, genau hinzuschauen, um etwas zu erkennen, was man möglicherweise übersehen könnte. Entweder weil es so weit entfernt ist, dafür brauche ich dann ein Teleskop, oder weil es so klein ist, dafür brauche ich ein Mikroskop. Das Wort steckt da drin. Skopeo. Schaut genau hin. Nun, woran kann man diese Leute erkennen? Worauf sollen wir achten? Wie lassen sich diese Zerstörer entdecken? Das Letzte, was Paulus hier fördern wollte, wäre eine Kultur des Misstrauens, des Aushorchens, der gegenseitigen Bespitzelung und Ausschnüffelung. Das würde allem widersprechen, was Paulus sonst gelehrt hat. Dass man nachgräbt in der Familiengeschichte des anderen und hin und her horcht. Wir in Deutschland wissen, und besonders die Glaubensgeschwister, die in der ehemaligen DDR gelebt haben, um das furchtbare Erbe der Stasi. Ich erinnere mich noch selbst dran, wenn ich Freunde dort besucht habe, dass sie manchmal in der DDR, wenn sie etwas kritisch gesagt haben über die Situation, erstmal das Radio laut gedreht haben, bevor man offen miteinander sprechen konnte, damit niemand möglicherweise zuhören konnte. Und traurigerweise wollen auch heute in unserem Land manche dieses Blockwartdenken wieder einführen, wo man sich gegenseitig beobachtet, verrät, wer hat da ein politisch unkorrektes Wort gebraucht. Beschnüffelung, Bespitzelung, zum Teil noch gefördert von öffentlichen Stellen. Und das soll in der Gemeinde nicht sein. Woran aber soll man diese Zerstörer dann erkennen? Man soll sie erkennen an dem, was sie in der Gemeinde tun, wofür sie sich jetzt einsetzen, was sie jetzt propagieren. Daran soll man sie erkennen. Paulus sagt, diese Leute bewirken Trennungen und Ärgernisse. Warum? Im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Das ist der Punkt. Welche einzelnen Lehren das in Rom betraf, können wir nicht sagen. Möglicherweise waren es einige Judaisten, die Werke zusätzlich zur Rettung gefordert haben. Das ist aber hier nicht ausdrücklich gesagt. Aber es gibt ein Kriterium, sagt Paulus, daran könnt ihr sie erkennen. Sie widersprechen der Lehre, die ihr von uns, den Aposteln, gelernt habt. Ihr müsst also nicht krampfhaft jeden einzelnen Stein umdrehen und hinter jedem Busch gleich eine Irrlehre vermuten. Es gibt ja diesen Begriff Heresy Hunter. Das sind so Heresiejäger, die überall und an jeder Stelle immer gleich die Flöhe husten hören. Das ist ja nicht gemeint. Sondern Paulus sagt, die Dinge sind ziemlich klar. Sie lehren anderes, als ihr von uns gelernt habt. Und ihr habt den Maßstab, ihr könnt das vergleichen. Es gibt für die Wahrheit eine eindeutige Norm, sagt Paulus, die Lehre. Johannes konnte das Englischbuch herholen und er sah in dem Buch ganz klar, dass das mit den Duisburgern falsch war. Diese Norm ist festgelegt von Gott, sie ist unveränderbar, sie ist eindeutig dokumentiert und deshalb könnt ihr sie erkennen. Ihr müsst das, was die Lehrer sagen, vergleichen mit dem, was in dieser Norm von Gott festgelegt ist. Und in Judas hatte das Judas ganz ähnlich geschrieben im Judasbrief. In Vers 3, das ist ja nur ein Kapitel, da sagt er, ich hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, also für den Glaubensinhalt, meint er da, der den Heiligen ein für allemal überliefert ist. Das ist festgelegt, ein für allemal. Und das ist dann für uns endgültig im Wort Gottes in der Bibel zusammengefasst. Oder im Galaterbrief sagt Paulus, es gibt kein anderes Evangelium. Das ist festgelegt. Galater 1, Vers 9, viele von uns haben diesen Vers im Hinterkopf. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, das ist die Norm, der sei verflucht. Die Sache ist eindeutig. Und Paulus sagt, wer das untergräbt, wer das angreift, wer das aushöhlt, wer das relativiert, der macht sich schuldig an der Einheit der Gemeinde. Das ist der Punkt. Und immer wieder wird ja heute versucht, den Spieß genau umzudrehen. Etwa in der ökumenischen Debatte. Da sagt man, wer die Wahrheitsfrage so in den Vordergrund stellt, der gefährdet die Einheit. Der sorgt dafür, dass es immer dieses kleinliche Untersuchen von Sätzen und Wörtern und Lehren gibt. Dann gibt es diesen Slogan, Lehre trennt, Leben eint. Lass doch ruhig verschiedene Lehren nebeneinander stehen, ist doch nicht so wichtig. Und darum hat sich zum Beispiel die charismatische Bewegung als ein geschmeidiges Schmieröl in diesem ökumenischen Prozess immer wieder erwiesen, zwischen evangelisch und katholisch, weil man gesagt hat, wir betonen die Erfahrung. Und wir singen stimmungsvolle Lieder gemeinsam und wir haben ergreifende Happenings. Und ob nun die einen so und die anderen so lehren, das überspringen wir gewissermaßen in der Erfahrung. Denn Lehre trennt, Leben eint. Und der eine sagt, man kommt nur durch den Glauben an Jesus in den Himmel. Und der andere sagt, ein paar Werke müssen auch noch dazu sein. Ist doch nicht so schlimm, kommt doch nicht so drauf an. Und Paulus sagte genau das Gegenteil. Er sagt, Lehre eint und Irrlehre trennt. Nicht Lehre eint und Leben, nicht Lehre trennt und Leben eint, sondern Lehre eint und Irrlehre trennt. Und wer eine andere Lehre verbreitet, als ihr von uns empfangen habt, der zerstört die Einheit der Gemeinde und er schließt sich selber aus. Und genauso hat es der Herr Jesus auch schon gesagt. In diesem großen Kapitel über die Einheit seiner Gemeinde, Johannes 17, da macht Jesus immer wieder deutlich, die Basis der Einheit ist die Wahrheit. Und er betet dann auch für uns zum Herrn, heilige sie in der Wahrheit. Sondere sie aus durch die Wahrheit, das ist es, was sie verbindet. Und dann fügt er gleich noch die Norm der Wahrheit hinzu. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt der Herr Jesus. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle auch offen zugeben, gibt es natürlich auch unter aufrichtigen Christen diesen Befund, dass wir uns noch nicht in allen Einzelfragen einig sind. Auch wenn wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Der Fehler liegt nicht bei der Bibel, die Bibel ist klar, sondern der Fehler liegt bei uns. Weil wir in unserem Denken einfach noch zu fehlerhaft sind als Menschen. Und so gibt es eben auch zwischen aufrichtigen Christen noch unterschiedliche Auffassungen, etwa zur Tauffrage. Oder zu Einzelheiten des Abendmahls. Das gab auch unter den Reformatoren, die sich in vielem sehr, sehr einig waren in den zentralen Dingen, mächtigen Streit über die Frage des Abendmahls zum Beispiel auch. Es gibt auch unter ernsthaften Christen unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Fragen des Gemeindeverständnisses. Aber das sind keine zentralen Punkte, die uns als Christen, als Familienmitglieder trennen würden. Es sind keine Punkte, die unsere grundsätzliche Einheit in Frage stellen. In den Grundfragen sind wir uns einig und die Bibel macht selbst klar, was die Grundfragen sind. Zum Beispiel die Frage, wodurch wird man Christ? Was ist das Evangelium? Was bedeutet Rechtfertigung des Sünders? Und in der Reformation wurden diese Grundfragen dann ja nochmal zusammengefasst in diesen Sola-Bestimmungen. Allein durch Christus werden wir gerettet. Allein aus Gnade, allein im Glauben ergreifen wir das. Und allein die Heilige Schrift sagt uns verbindlich, was die Wahrheit ist. Und das ist nicht verhandelbar. Paulus würde uns am liebsten an den Schultern packen, so klingt das hier, und würde uns sagen in diesem Vers 17, Leute, das Wohl und Wehe eurer Gemeinden hängt davon ab. Stellt das nicht zur Disposition. Achtet drauf. Und erkennt die Leute, die diese Einheit zerstören und untergraben wollen. Markiert sie. Es geht hier nicht um ein paar Diskussionchen, sondern diese Leute bewirken, sagt Paulus in Vers 17, Ärgernisse. Was heißt das? Anstöße. Da steht das Wort Skandal. Man kann es übersetzen mit einer Falle, in der man sich verfängt. Man kann Ärgernis auch übersetzen mit Verführung, durch die jemand von Gott ferngehalten oder von Gott weggebracht wird. Aber Paulus sagt, man kann diese Einflüsse in der Regel greifen. Denn sie werden eingeführt durch konkrete Personen. Das ist hochinteressant. Paulus spricht hier nicht nur von einzelnen Irrlehren, sondern er spricht hier in unserem Abschnitt über Irrlehrer, also über handelnde Personen. An anderen Stellen setzt sich die Bibel ausführlich mit einzelnen Irrlehren auseinander, zum Beispiel in 1. Korinther 15 mit der Irrlehre, dass es keine leibliche Auferstehung geben würde. Oder im Galaterbrief mit der Irrlehre, dass die Beschneidung heilsnotwendig wäre. Oder im Johannesevangelium mit der Irrlehre, dass die Traditionen der Väter, also man könnte sagen der Kirchengeschichte, genauso wichtig sind wie die Bibel. Damit setzen sie sich ausführlich auseinander. Aber hier geht es nicht nur um die Irrlehren, sondern hier geht es um die Irrlehrer. Und Paulus macht deutlich, das kommt nicht schicksalhaft wie ein Unwetter über uns, sondern durch konkret handelnde Menschen, die dafür verantwortlich sind und die dafür haftbar zu machen sind. Und diese Menschen müssen wir erkennen. Entdecke die Zerstörer, das ist der erste Punkt. Manchmal kommen diese Zerstörer von außen, durch Bücher, durch Videos, durch CDs, durch ein bestimmtes Liedgut. Sie kommen als Referenten beim Kirchentag. Sie kommen durch Fernsehsendungen wie Klagemauer TV von Ivo Sasek zum Beispiel, ein krasser Irrlehrer, der viele falsche Behauptungen über Jesus und den Glauben als Ganzen aufstellt. Sie kommen durch Bücher und Vorträge etwa von Johannes Hartl, der sich als ein Charismatiker und Katholik versteht und der eine Mischung von Mystik und Charismatik und katholischen Lehren vermischt mit vielen sehr fromm klingenden evangelikalen Begriffen den Leuten präsentiert und dafür dann auch eingeladen wird von so bekannten evangelikalen Glaubenswerken wie Wiedenest und anderen und massiv Vertrauenswerbung für ihn gemacht wird. Und er verkündigt nicht das Evangelium und wird immer mehr auch in die evangelikalen Kreise eingeführt. Manchmal kommen die Irrlehrer von außen. Eines der bekanntesten Bücher von Johannes Hartl lautet Gott ungezähmt, raus aus der spirituellen Komfortzone. Das ist ein Buch, das nicht das Evangelium bringt, obwohl es behauptet, das Evangelium zu bringen. Manchmal kommen die Irrlehrer aber auch von innen. Das haben wir in der Lesung Apostelgeschichte 20 eben gehört, wo Paulus davor warnt und sagt, sie kommen möglicherweise aus euren eigenen Reihen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Ich wiederhole nochmal das, was uns Bruder Nordzig schon vorgelesen hat. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und dann sagt Paulus in Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe kommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also es gibt Irrlehre von außen und es kann auch Irrlehre von innen geben. Muss nicht und der Herr möge uns davor bewahren. Aber in jedem Falle warnt Paulus vor Leichtsinn und vor Achtlosigkeit. Er sagt, die Römergemeinde muss einfach aufpassen. Sie muss wachsam sein. Obwohl Paulus dieser Gemeinde insgesamt ein sehr gutes Zeugnis ausstellt. Also schauen wir doch mal in Vers 19. Das ist doch hervorragend, was Paulus zu ihnen sagt. Und er sagt das mit voller Überzeugung. Euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Also euer Gehorsam, der die Folge eures Glaubens ist, heißt, das ist überall bekannt geworden. Das ist international bekannt, dass die Römergemeinde eine glaubwürdige Gemeinde ist, in der Jesus wirklich geliebt, in der sein Wort geehrt und geachtet wird. Und Paulus hatte das ja schon am Anfang geschrieben. In Römer 1, Vers 8 hatte er das ja schon ganz ähnlich gesagt zum Eingang. Ich danke meinem Gott, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Ihr seid eine evangelikale Modellgemeinde. Zu Recht. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht mehr ein Ziel sein könnt für Leute, die Trennung und Ärgernisse anrichten wollen. Im Gegenteil. Paulus sagt, ich freue mich über euch. Ich bin dankbar, dass Gott das bei euch gewirkt hat. Und diese Freude tönt ja auch durch die ganzen Grüße von Kapitel 16 hindurch. Aber Leute, passt auf. Gerade weil ihr eine gesegnete Arbeit macht dort in Rom, seid ihr für Irrlehrer ein attraktives Ziel. Gerade weil ihr im Segen dort treu das Evangelium verkündet, hat der Teufel ein besonderes Interesse daran, euch zu beschädigen. Wenn er euch klein kriegt, wenn er bewirken kann, dass bei euch das Evangelium verfälscht und verwässert wird, hat er viel mehr erreicht, als wenn er eine andere Gemeinde, die ohnehin schon am Schwanken ist, noch mehr schwanken lässt. Und jetzt verstehen wir auch die logische Verknüpfung zwischen Vers 18 und Vers 19, die auf den ersten Blick nicht so einleuchtet. Paulus sagt, die Attacke der Irrlehrer läuft gewissermaßen, Vers 18 und dann Vers 19, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Das ist die Logik. Gerade weil ihr bekannt seid dafür, gerade weil ihr treu seid, werdet ihr angegriffen. Wir müssen also festhalten, geistliche Gesundheit einer Gemeinde ist kein automatischer Schutz davor, vom Teufel angegriffen zu werden. Ist kein automatischer Schutz davor. Aber geistliche Gesundheit ist eine gute Voraussetzung, um ihm zu widerstehen. Das stimmt auch. Und dazu gehört dann auch der zweite Schritt der Strategie, den Paulus uns hier zeigt. Erstens, entdecke die Zerstörer. Zweitens, durchschaue die Zerstörer. Das ist Punkt 2. Durchschaue die Zerstörer. Und er zeichnet hier In Vers 18 ein kurzes Porträt. Was müssen wir wissen, um sie zu durchschauen? Paulus sagt, solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Durchschaut sie. Das ist ihr Motiv. Sie dienen dem eigenen Bauch. Der eigene Bauch, das ist die Metapher für die eigenen Bedürfnisse. Das heißt, sie werden getrieben vom Eigeninteresse. Vom Eigeninteresse nach Selbstverwirklichung, nach Selbstdarstellung, nach Selbstumkreisung. Sie suchen ihren eigenen Ruhm und ihren eigenen Einfluss, ihre eigene Macht. Vielleicht wollen sie dadurch, dass sie bestimmte Sonderlehren durchsetzen, einfach Leute unter ihre Fuchtel bekommen. Vielleicht wollen sie durch die falsche Lehre auch ihr eigenes Gewissen beruhigen. Dass sie die Lehren abbiegen und abmildern an den Stellen, wo sie selber schuldig sind und sich nicht ändern wollen. Sie wollen möglicherweise also durch die falsche Lehre ihr eigenes Gewissen beruhigen. Jedenfalls dienen sie ihrem eigenen Bauch. Sie wollen vielleicht vor der weltlichen und akademischen Öffentlichkeit nicht als zu fromm dastehen. Sie wollen ein bisschen weltläufig da wirken. Ja, wir sind ja gar nicht so verknöchert. Man hat den Eindruck zur Zeit, manche Evangelikale finden es geradezu schick, mit falschen Lehren zu flirten und kommen sich dabei weltgewandt und aufgeklärt vor. Und manche reden sich ein, sie wollten ja dem Herrn dienen, aber in Wirklichkeit, sagt Paulus, dienen sie nur sich selbst. Das ist der pure Egozentrismus. Sie lehren das, wobei sie sich gut fühlen und wovon sie Popularität erhoffen. Und eine ganz ähnliche Diagnose hat Paulus schon im Philipperbrief gestellt. Da sagt er das auch schon mal, ein ganz ähnlicher Vers, Philipper 3, Vers 18. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Das ist genau das Problem hier. Sie sind Sklaven ihres Egoismus, das ist ihr Motiv. Und was ist ihre Methode? Paulus sagt, durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Wohlklingende Reden und schöne Worte. Sie haben eine geschliffene Rhetorik. Sie haben eine gefällige Performance. Sie sind nette Zeitgenossen. Ihre Formulierungen achten darauf, sehr fromm rüberzukommen, aber auch kultiviert, unanstößig, gewinnbringend und gewinnend. Alles sehr positiv, sehr positiv. Sie bedienen sich allseits beliebter und akzeptabler Begriffe, Einheit, Toleranz, Demut, Vielfalt, Integration, Selbstbestimmung. Und sie finden einen Dreh, das meint wohlklingende Reden und schöne Worte, sie finden immer einen Dreh, auch unbiblische Aussagen durchaus fromm erscheinen zu lassen. Ja, sie können Dinge gegen die Bibel sagen und es trotzdem sozusagen in ein frommes Gewand hüllen. Nur mal ein Beispiel, Jürgen Mette, der war bis 2013 Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien, schrieb in einem Artikel, ich meine, wir sollten unsere schlagfertigen Argumente gegen praktizierte Homosexualität nochmal prüfen und Schutzräume für Betroffenen in unseren Gemeinden schaffen und das ganze Thema in Barmherzigkeit tauchen. Also in diesem Artikel wird quasi davor gewarnt, die biblische Sicht zu dieser Frage zu eindeutig zu formulieren. Und das klingt doch gut, Schutzräume, Barmherzigkeit. Nun, Schutzräume gegen menschliche Bedrängung sind immer gut, aber Schutzräume zum Ausleben von Homosexualität, was bedeutet hier Barmherzigkeit? Ist es barmherzig, jemanden dahingehend zu beunruhigen, er soll sich mit seiner Sünde versöhnen? Ist das barmherzig? Es geht nicht darum, Leute unter Druck zu setzen, aber es geht um die Frage, was lehren wir öffentlich? Was Matti hier meint, sind Schutzwälle gegen die Bewertung, die Gott in seinem Wort eindeutig vornimmt. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Homosexualität, das ist ja nur ein Beispiel. Wir Menschen neigen ja sowieso dazu, Schutzwälle um unsere Sünden herum aufzubauen, um sie Gottes Urteil zu entziehen und um unsere Sünde kleinzureden. Ob das die Sünde der Geldgier ist oder die Sünde der Unversöhnlichkeit oder die Sünde des Neids oder der Bitterkeit oder des bösen Hinterherredens oder des Egoismus oder der Trägheit oder des ungezügelten Zorns oder was auch immer. Und wir bauen unsere Schutzräume. Und wir sagen, das ist doch barmherzig. Wir machen genau das Gegenteil von dem, was Gottes Wort tut. Und wir sind dabei im Letzten sehr unbarmherzig, weil wir den Menschen nicht helfen, von ihrer Sünde loszukommen. Aber wir geben dem einen frommen Dreh durch wohlklingende Reden und schöne Worte. Also wer die Irrlehrer durchschauen will, sagt Paulus, der muss diese Methode verstehen, dass sie letztlich immer mit dem Mittel der Täuschung arbeiten. Bewusst oder unbewusst. Manchmal zum Teil, weil sie selbst getäuscht sind, getäuschte Täuscher. Es gibt eine interessante Parallele dazu im Judasbrief. Nur ganz kurz will ich darauf hinweisen, auf einen Vers daraus. Am besten lesen Sie den gesamten Judasbrief nochmal darauf hin. Ich will nur Vers 12 lesen, aus dem Judasbrief Vers 12. Da sagt Paulus, diese Irrlehrer, meint er, sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Und sie schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Also sie schleichen sich da gewissermaßen ein. Und das griechische Wort, was dort höchstwahrscheinlich steht bei Schandflecken, müsste man besser übersetzen mit Riff. Wie so ein Riff, das unterhalb der Wasseroberfläche ist und nicht gesehen wird. Sie haben sich eingeschlichen, sagt Paulus in Galater 2, Vers 4 zum Beispiel. Und auch hier in Judas 4, sie haben sich eingeschlichen, sagte. Ich denke noch an den Willow Creek Kongress in Hannover, vor zwei Jahren oder letztes Jahr, wo zwei Mormonen als Referenten mit dabei waren und kaum einer hat es gewusst vorher. Und hinterher hat man das dann mit allen Mitteln versucht zu rechtfertigen. Sie sind quasi undercover, wie ein Riff, bei ruhiger See nicht zu erkennen, unterhalb der Wasseroberfläche. Aber die Gefahr lauert und das Schiff kann an diesen unsichtbaren Klippen zerschellen. Sie mischen sich unter die Gemeinde. Judas sagt, sie speisen mit ohne jegliche Scheu. Sie haben nicht den Hauch eines schlechten Gewissens. Und dann sagt er auch wieder, sie weiden sich selbst, wie die Hirten, die sich selber weiden. Das heißt, ihren eigenen Bauch. Und diese Methode der Täuschung erklärt auch, warum sie auf so wenig Widerstand stoßen. Ich kann ja nur Widerstand leisten, wenn ich den Gegner gewissermaßen vor mir habe. Wie soll ich ihm sonst widerstehen? Und so schleichen sie sich ein, nicht nur in Gemeinden, sie schleichen sich ein in christliche Kongresse, sie schleichen sich ein in evangelikale Glaubenswerke, in christliche Zeitschriften, in Akademien. Sie schleichen sich ein in Begriffe, die sie erobern. Und sei es der Begriff Evangelium oder evangelikal, inzwischen wird von evangelikalen Katholiken geredet. Möglicherweise haben sie sich irgendwann auch selbst getäuscht. Sie klingen fromm. Und was die Wirkung ihrer Täuschung verstärkt und was den Irrlehrern in die Hände spielt, ist in vielen Gemeinden eine fatale Tendenz zum Gamalielismus. Sie wissen, dieser Rat ist Gamaliel, schaut doch erstmal zu und guckt mal, was draus wird. Und wenn es nicht von Gott ist, dann wird es sich schon von selbst zugrunde richten. Das stimmt nicht. Paulus sagt nicht hier, diese Irrlehrer, wenn das nicht in Ordnung ist, das wird sich schon von selbst totlaufen. Nein, das ist nicht so. Der Gamalielismus arbeitet den Irrlehrern in die Hand und verschafft ihnen Spielräume. Und dazu kommt dann noch, und das dürfen wir nicht unterschätzen, der postmoderne Zeitgeist, der uns sowieso ständig einen Bewertungsverzicht diktieren will. Der sagt, du behauptest, das sei die Wahrheit? Wer bist du denn? Es hat doch jeder seine eigene Wahrheit. Das ist undemokratisch. Du diskreditierst oder diffamierst oder diskriminierst. Das ist die Luft, die wir atmen. Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr untätig bleibt, dann ist das nicht besonnen, sondern es ist grob fahrlässig. Die Irrlehrer wollen doch was erreichen. Die präsentieren doch ihre Thesen nicht, weil sie mal Spaß dran haben, ein paar flotte Sachen zu sagen. Sondern was wollen sie erreichen? Sie wollen andere überzeugen. Sie wollen Proselyten machen. Sie wollen Leute auf ihre Seite ziehen. Ja, was denn sonst? Und sie haben Erfolg. Und wisst ihr, wer besonders gefährdet ist, sagt Paulus? Die Arglosen. Und die Arglosen gibt es überall. Nicht? Er sagt es wörtlich, durch wohlklingende Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Im Englischen kann man das übersetzen mit unsuspecting, also die Leute, die keinen Verdacht hegen, die sind gutgläubig, die sind unkritisch. Manche sind eben nicht so begabt oder auch nicht so geschult, sich kritisch mit Konzepten auseinanderzusetzen. Die sind nicht in einem familiären Umfeld oder in einer Jugendgruppe aufgewachsen, wo man von Anfang an lernt, zwischen richtiger und falscher Lehre zu unterscheiden. Das haben die nie mitgekriegt. Und darum sind die besonders gefährdet durch die Irrlehrer. Und dann sagt man, die sind doch so freundlich und die reden doch so lieb von Jesus und die sind doch so nett und kochen so einen schönen Kaffee und setzen sich so ein und haben immer eine Bibel mit dabei. Es ist doch alles schön, Leute, seid doch nicht so eng. Und Paulus legt großen Wert darauf, dass alle Christen mündig werden. Und Paulus legt großen Wert darauf, dass die Christen nicht arglose bleiben. Und deswegen hat er das ja hier im Römerbrief auch gesagt. Römer 12, schauen Sie mal, Römer 12, Vers 2, da sagt er, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, das heißt hier eures Denkens, damit ihr prüfen könnt. Römer 12, Vers 2. Damit ihr prüfen könnt. Und genauso schreibt er das in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüfet alles und behaltet es
das Gute. Seid nicht arglos, Leute, seid nicht arglos.
Nur weil die freundlich und fromm und gutmeinend sind. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Paulus die Christen in Rom besuchen will, um sie in dieser Urteilsfähigkeit zu stärken und zu ermutigen. Und darum informiert uns Paulus hier so ausführlich über diese Protagonisten, obwohl der Brief sich dem Ende zuneigt und er jetzt eigentlich auf die Zielgerade kommen muss und noch ein paar freundliche, harmonische Worte sagen will. Aber er muss das noch sagen, damit wir uns einstellen können. Durchschaue die Zerstörer, durchschaue ihre Motive, durchschaue ihre Methoden. Und dazu gehört auch, dass du den Drahtzieher kennst, dem diese Leute dienen. Dem sie dienen, oftmals ohne es zu wissen. Und der Drahtzieher, der steht hier in Vers 20. Sie haben das schon entdeckt, wo er sagt, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Unter euren Füßen zertreten. Das heißt, der letzte Autor, der hinter allen diesen falschen Lehren steht, ist der Teufel selbst. Das sagt Vers 20. Und das ist krass. Und damit muss auch dem letzten Naivling klar sein, dass man mit diesen Fragen nicht spielen darf. Dass man diese Dinge ernst nehmen muss. Und auch für diesen geistlichen Kampfplatz gilt, was Paulus in Epheser 6, Vers 12 schreibt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten der Finsternis. Das müssen wir ernst nehmen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und die richtigen Konsequenzen. Und das ist der dritte und letzte Punkt, der dritte und letzte Schritt. Wir hatten gesehen, erstens entdecke die Zerstörer, zweitens durchschaue die Zerstörer und drittens und letztens überwinde die Zerstörer. Paulus sagt sehr konkret, wie das geht. Vers 19 sagt er zunächst, ich möchte, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt mit dem Bösen. Ich möchte, dass ihr weise seid zum Guten, dass ihr richtig handelt. Und diese Formulierung erinnert uns an den Auftrag, den schon Jesus gegeben hat, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Seid weise zum Guten und unvermischt mit dem Bösen. Also das Letzte, was der Herr von seinen Leuten wollte, auch im Umgang mit falschen Lehren, wäre Naivität. Der Herr will nicht, dass wir naiv sind. Der Herr will nicht, dass seine Schafe sich freiwillig von den Wölfen abschlachten lassen. Und das sei ja so demütig. Nein, das will der Herr nicht. Wir sollen weder arglos sein, noch naiv sein. Wenn wir es dann trotzdem manchmal sind, wird er uns schon bewahren. Aber wir sollen versuchen, es nicht zu sein. Aber was bedeutet nun Weisheit im Umgang mit den Zerstörern, im Umgang mit dem Bösen? Paulus sagt es im selben Satz, unvermischt. Strikte Trennung. Das hat er schon in Vers 17 gesagt. Das wollen wir nochmal uns wirklich gesagt sein lassen. Vers 17, ich ermahne euch, aber gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Und meidet sie, meidet sie. Strikte Trennung, keine Diskussion, kein Versuch, Kompromisse zu finden, kein Rederecht in euren Veranstaltungen, keine Kompromisse. Was Paulus hier fordert, das ist im Hinblick auf die Zerstörer das krasse Gegenteil von Integration. Paulus sagt nicht, integriert die Irrlehrer. Nehmt sie so ein bisschen mit rein, gebt ihm so ihren geschützten Bereich, dann habt ihr sie unter Kontrolle und könnt sie vielleicht so Stück für Stück dann mit einbauen. Nein, er sagt, meidet sie. Das Gegenbeispiel, nur eines von vielen, aber es ist so modellhaft, deswegen will ich das hier noch kurz in Erinnerung rufen. Ist zum Beispiel das Auftreten des Präses des Gnadauverbandes beim Kirchentag. Er gilt ja dort in den EKD-Reihen als Vertreter der Evangelikalen. Und er hat teilgenommen beim Kirchentag an einer Podiumsdiskussion zur Gender-Thematik. Idea berichtet dann darüber auch und zeigt ihn, wie er da vorne dann auf der Bühne sitzt mit so einem Kirchentagsschal, auch umgeschlungen nach dem Motto, ich gehöre dazu. Und in dieser Diskussion vertritt Dina dann die Position, für ihn, natürlich sei die Bibel die Urkunde des Lebensschöpfers und deswegen sei die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau von der Schöpfung vorgegeben, das sei seine Meinung, seine Position. Aber, so sagt Dina, er verstehe sich als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Positionen. Er verstehe sich als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Positionen. Und so sagt es auch die Schlagzeile, Dina, ich bin ein Brückenbauer. Und mit auf dem Podium saß zum Beispiel die Geschäftsführerin hier des Evangelischen Zentrums Frauen und Männer, eine radikal feministische Theologin Eske Wollrath, hier aus unserem schönen Hannover. Und Dina setzt sich dorthin und sagt, ich bin ein Brückenbauer. Und Paulus sagt in Vers 17, reißt die Brücken ein, brecht sie ab. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht persönlich um die Menschen bemühen sollen, das sollen wir natürlich. Auch um die anders denken. Und wir sollen für sie beten, natürlich. Und wir sollen, wenn wir ihnen begegnen, auch freundlich mit ihnen reden. Aber das meinte Dina nicht mit Brückenbauer. Er meinte damit nicht, dass er diese Radikalfeministin oder dass er Bischof Bedford Strom missionieren will, denn er erklärte ständig, dass er ihn für einen Christen hält. Sondern hier geht es darum, und Dina ist nur ein Beispiel von vielen, dass er Brücken bauen will zwischen den Evangelikalen und den Bibelkritikern und den Liberalen. Brücken zwischen der Gemeinde Jesu, es geht ja um diese institutionelle Ebene hier, und denen, die Trennung und Ärgernisse anrichten. Und Brücken dazwischen. Und er fügt dann noch als Begründung hinzu, wir alle wollen ein gutes Leben für alle. Wir alle wollen ein gutes Leben für alle. Er hätte der Radikalfeministin sagen müssen, was sie vertreten und wofür sie sich stark machen und was sie widerrechtlich in ihre Kirche einbringen wollen, zerstört die Menschen und führt sie immer weiter weg von dem, was der Schöpfer vorgesehen hat. Sie vergehen sich an den Menschen und sie verunehren den Schöpfer. Das hätte er sagen müssen. Brücken bauen, Paulus sagt, keine Brücken, meidet sie. Und diese klare Trennung bedeutet nicht, dass wir mit Scheuklappen durch die Welt laufen, bedeutet nicht, dass wir uns aus der öffentlichen Diskussion verabschieden. Natürlich braucht die Gemeinde Jesu immer wieder Leute, die sich öffentlich mit Irrlehren und Irrlehrern auseinandersetzen und die sich auch möglicherweise auf Podiumsdiskussionen einlassen, aber nicht in der Gemeinde. Und die etwa Bücher darüber schreiben oder Vorträge darüber halten. Wir sind es dem Herrn schuldig, dass wir seine Wahrheit öffentlich bezeugen. Wir dürfen das Feld nicht einfach den Irrlehrern überlassen. Und wir sind es unseren Zeitgenossen schuldig, damit sie die Chance haben, eine bibeltreue Position kennenzulernen. Wir sind es ihnen schuldig. Wir dürfen uns nicht verstecken. Und wir sind es unseren Glaubensgeschwistern im Land schuldig, dass wir ihnen Hilfen in der Auseinandersetzung mit den falschen Lehrern an die Hand geben und sie informieren. Auseinandersetzung, ja. Evangelistisches auf den anderen zugehen, dreimal ja. Aber keine geistliche Gemeinschaft. Und das meint Paulus hier. Er sagt, wir müssen begreifen, dass es in der Sache wohlgemerkt, eine ganz klare Gegnerschaft gibt um Jesu Willen. Gegnerschaft. Im persönlichen Umgang schulden wir jedem Menschen Freundlichkeit und Rücksicht. Das gilt auch hier. Im persönlichen Umgang gilt Galater 6, Vers 10, so lasst uns, wo wir Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes tun. Auch den Radikalfeministinnen, lasst uns ihnen Gutes tun. Und schließlich hat der Herr ja selbst gesagt in Matthäus 5, dass Gott seine Sonne scheinen lässt. Wie hat es der Herr Jesus gesagt? Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und darum liebt eure Feinde und segnet die euch fluchen. Natürlich sollen wir das im persönlichen Umgang praktizieren. Aber wir müssen das klar unterscheiden. Was Gemeinde betrifft, was geistliche Gemeinschaft angeht, da fordert der Herr Jesus hier von uns, und er fordert es hier durch Paulus, eine konsequente Haltung und eine konsequente Praxis. Kein Rederecht, klare Trennung, unvermischt mit dem Bösen. Und der Herr weiß, dass uns das oftmals nicht leicht fällt, diesen Konflikt durchzuhalten. Wir lieben keine Konflikte, wir sind eigentlich eher konfliktscheu. Wir möchten lieber mit allen in Frieden leben und wir möchten lieber, dass alle uns nett finden. Aber darum stellt der Herr am Ende unseren kleinen Auftrag unter den Schutz seiner großen Verheißung. Und das ist Vers 20 am Ende. Da sagt er, der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter eure Füße treten. Und das ist Gottes Garantie. Der Zerstörer und seine Helfershelfer werden endgültig überwunden werden. Das Böse und der Böse wird sich nicht behaupten können. Und Gott wird es rechtzeitig tun. In Kürze, damit ist kein Zeitraum benannt. Aber es garantiert rechtzeitig. Und es kann auch sehr unerwartet bedeuten. Innerhalb kürzester Zeit. Der Herr wird das endgültig regeln. Keine Angst. Wir müssen keine Angst haben. Und mit diesem Vers erinnert uns Paulus schließlich an das große Versprechen. An dieses große Versprechen, das Gott schon in der Stunde des Sündenfalls damals gegeben hatte. Als er sagte, der Messias, er wird kommen. Er wird Mensch werden, er wird von einer Frau geboren werden und er wird der Schlange, in die sich der Teufel gekleidet hatte, er wird ihr den Kopf zertreten. 1. Mose 3, Vers 15, das ist das, worauf Paulus hier anspielt, wo Gott schon sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also dem Teufel, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird ihr den Kopf zertreten, also der Messias wird dem Satan den Kopf zertreten und er wird dafür einen Preis bezahlen, du wirst ihn in die Ferse stechen. Aber er wird dem Teufel alles aus der Hand schlagen. Die Sünde, den Tod, die Lüge. Und das ist damals am Kreuz Jesu passiert, als er für unsere Schuld starb, als er die Strafe auf sich nahm. Und als er garantierte, dass der heilige Gott gleichzeitig gerecht und heilig bleiben kann und uns Sünder trotzdem vergeben. Und es ist damals garantiert und gesichert worden, als der Jesus auferstand. und die grausame Macht des Todes endgültig besiegte. Und Paulus sagt hier, es kommt der Tag, und deswegen diese Anspielung auf 1. Mose 3, es kommt der Tag, da werdet ihr persönlich an diesem endgültigen Triumph teilhaben. Denn hier steht, er wird den Satan unter eure Füße treten. Ihr dürft Anteil haben an diesem Sieg. Er wird den Satan unter eure Füße treten. Was für eine Aussicht. Und es ist interessant, dass Paulus sagt, der Gott des Friedens wird das tun. Das ist kein Widerspruch. Der Gott des Friedens macht keinen Frieden mit der Sünde. Der Gott des Friedens macht keinen Frieden mit der Lüge. Der Gott des Friedens schenkt den Frieden, die sich zu ihm flüchten. Und er sorgt dafür, dass das Böse und der Böse endgültig unter die Füße getreten werden. Und er nimmt euch mit hinein in diesen Sieg. Und darum braucht ihr keine Angst zu haben. Und bis dahin, bis es soweit ist, Sie sehen, Paulus hat hier an alles gedacht. Bis es soweit ist, gilt dann der allerletzte Satz von Vers 20. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Bis es soweit ist, bis diese endgültige Überwindung des Teufels für alle sichtbar ist. Er ist ja schon am Kreuz überwunden, aber er kann noch nachtreten. Aber bis es soweit ist, seid ihr schon jetzt unter dem Schutz seiner Gnade. Er ist da, er sorgt für euch, er hält euch fest. Und in diesem Lied Amazing Grace von John Newton ist das so schön gesagt. Dieselbe Gnade, die dich zum Glauben gebracht hat, dieselbe Gnade, die dich zu Jesus gebracht hat, wodurch die Vergebung deiner Sünden bekommen hast, dieselbe Gnade ist die Gnade, mit der Gott bei dir ist und dich nach Hause bringt. Through many dangers, toils and snares, also durch viele Gefahren, Mühen und Schlingen, we have already come, mussten wir schon durch. Und dann sagt er, it was grace that brought us safe thus far. Es war die Gnade, die uns bis hierher gebracht hat, dass wir noch glauben dürfen, dass wir bewahrt worden sind. Und diese Gnade, die wird uns auch nach Hause bringen. And grace will lead us home. Und deswegen, ihr Lieben, können wir diesen geistlichen Kampf dankbar annehmen. Wir müssen keine Angst haben. Und wir dürfen wissen, dass Gott in seiner Gnade sogar dafür sorgen wird und dafür sorgt, dass sogar die Irrlehren letztlich zu unserem Guten dienen müssen, weil sie uns dazu treiben, uns immer enger an Jesus und sein Wort zu halten. Und weil sie uns ständig dazu ermutigen, in der Schrift zu forschen. Und weil vor dem dunklen Hintergrund der Irrlehre die Wahrheit umso kostbarer wird. Und deswegen schließe ich mit einem Zitat von Martin Luther, der genau diesen Punkt betont hat. Er schreibt einmal, wenn die Rotten nicht wären, und er meint hier mit den Rotten die Irrlehrer, wenn die Rotten nicht wären, dadurch uns der Teufel aufweckt, würden wir zu faul, schliefen und schnarchten uns zu Tode. Würden auch beide Glauben und Wort bei uns verdunkeln und verrosten, bis gar alles verdürbe. Aber nun sind solche Rotten, also solche Leute, von denen Paulus da spricht, aber nun sind solche Rotten unsere Polierer, die wetzen und schleifen unseren Glauben und Lehre, dass sie glatt und rein wie ein Spiegel glänzen. Lernen auch darüber den Teufel und seine Gedanken kennen, haben wir heute auch in dem Wort gesehen, denn wir durchschauen sie, lernen den Teufel und seine Gedanken kennen und werden geschickt, gegen seine Lehren zu streiten. Zum anderen, so wird auch das Wort selber dadurch desto mehr und heller an den Tag gebracht vor der Welt, dass viele durch solchen Krieg, also durch solchen Krieg um die Lehre, die Wahrheit erfahren und darin gestärkt werden. Denn es ist ein geschäftig Ding um das Wort Gottes. Darum gibt ihm Gott auch zu schaffen, hängt und hetzt daran beide, Teufel und Welt, auf dass seine Macht und seine Reinheit offenbar werde und alle Lügen zu Schanden. Wir können so dankbar sein, auch für alle Irrlehren und für alle Irrlehrer, weil sie uns immer mehr zum Wort Gottes hintreiben und weil sie uns einmal mehr vor Augen führen, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass Jesus uns festhält und bewahrt und dass er uns einen klaren Blick schenkt und ein festes Herz und ein getrostes Gewissen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir nicht im Trüben fischen, dass wir wissen, auf welcher Grundlage wir stehen dürfen. Und Herr, wir wissen aber auch, dass wir noch irrtumsfähig sind als Menschen, dass wir anfällig sind. Und deswegen haben wir es nötig, haben wir es jeden Tag nötig, dass du uns bewahrst, dass du uns Durchblick gibst, dass du uns dein Wort immer besser verstehen lässt, dass du uns vor Arglosigkeit schützt. Und Herr, dass du uns dort, wo wir noch arglos sind, umso klarer und reflektierter werden lässt, damit wir immer mehr dir vertrauen und dich kennen und dein Wort verstehen und dass wir dann auch zum Schutz werden können für unsere Mitchristen. Herr, dass wir nicht einfach daneben stehen und zugucken, sondern dass wir einander dabei helfen, in der Wahrheit zu bleiben und die Lüge zu durchschauen. Und Herr, wir wollen dich auch für jene bitten, die sich krass verstrickt haben in falsche Lehren und verlaufen haben auf falschen Wegen. Herr, du kennst jeden Einzelnen. Wir bitten dich um dein Erbarmen für sie, aber auch für uns, weil wir es so dringend brauchen. Halte uns fest, Herr, und beschütze unsere Gemeinde. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.